miteinander. Heute Abend und in zwei weiteren Sendungen werden wir über eine Problematik reden, die zwar sehr viele Menschen beschäftigt heute, die aber relativ global ist und deshalb auch ein bisschen schwierig zu verstehen, als wenn es um ganz konkrete Sachen geht. Ich rede von der heutigen aktuellen Situation vom Weltmarkt. Wir haben versucht, in Zürich eine Veranstaltungsreihe zu machen, das letzte Wochenende, also zwischen dem 6. und dem 11. Dezember, wo die Probleme vom Weltmarkt vor allem aus ökonomischer Sicht beleuchtet wird, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und um es gerade von vornherein zu sagen, die Veranstaltungsreihe war sehr schlecht besucht gewesen. Am ersten Abend 18 Leute für den Vortrag vom Rees, den wir heute Abend bringen wollten, der aber, weil er etwas länger ist als der Beitrag, den wir heute Abend bringen, vom jetzt dann nachher gerade von Peter Wahl, wir auf den Sonntag verschieben. Wir bitten euch um Entschuldigung, aber zeitmässig ist es, glaube ich, besser so. Also für den Vortrag vom Rees über Zonierung der Weltwirtschaft, das heisst Aufteilung vom Weltmarkt in verschiedene Interessenzonen von denen, die heute am Ball sind. Ich spreche von den USA, EG mit Schwerpunkt Deutschland und Japan. Die Aufteilung vom Weltmarkt für die drei imperialistischen Kräfte und die Auswirkungen auf die dritte Welt. Also den Beitrag bringen wir am nächsten Sonntag zwischen 17:30 und 19:30. Heute Abend die 1,5 Stunden, wie gesagt, der Beitrag von Peter Wahl. Peter Wahl ist ein Soziologe und ein Internationalist, der schon seit langem, seit 15, 20 Jahren aktiv ist auf dem Gebiet vom Internationalismus und vor allem dann mit dem Schwerpunkt auf Afrika. Der Peter ist gekommen, extra für die Veranstaltung, und hat über Alternativen von unten geredet, was wir im Folgenden jetzt gerade hören werden. Das heisst, was hat es für Gegenstrategien, um eben diesen Zwängen vom Weltmarkt, dem sehr massiven Vorstoß vom Imperialismus, eben auch auf dem ökonomischen Gebiet, wo ja sicher nicht im Dienst von den weitaus grossen Mehrheit von der Bevölkerung in der sogenannten dritten Welt, aber auch von einem gewissen Teil in unseren eigenen Ländern ist, was kann man dem entgegensetzen? Eine der grossen Ursachen der Krise der Linken besteht ja darin, dass wir gar kein Gegenmodell, weder auf sozialer Sicht noch organisatorischer Sicht, aber auch nicht in wirtschaftlicher Sicht entgegenzusetzen haben. Alle kennen das Beispiel von der Niederlage der Sandinisten vom letzten Februar. Auch sie haben in ihrer letzten Regierungsjahr sich immer mehr den Zwängen vom Weltmarkt müssen untersetzen. Auch sie haben eine sogenannte IWF-Politik gemacht. Das heisst, sie haben letzten Endes die Mehrheit von den Gebrauchsanweisungen vom Internationalen Währungsfonds in ihrem eigenen Land anwenden müssen. Und so haben sie eigentlich gar nicht mehr ein alternatives Wirtschaftsmodell können entgegensetzen. Ob sie das besser hätten können machen oder nicht, weitaus Mehrheit der Leute, von der Linken weltweit, sind der Ansicht, dass es heute nicht mehr möglich ist, eine eigenständige, völlig verschiedene Art von diesen so berühmten Strukturanpassungsmaßnahmen vom Währungsfonds, das heisst Privatisierung, das heisst massive Einschränkungen von den Sozialausgaben vom Staat, das heisst Auflösung von Subventionierung von Preis, dass die Sandinisten gar keine Möglichkeit haben, das zu machen. Und in dem ganzen Rahmen ist es natürlich enorm wichtig, dass man ein bisschen untersucht, ja, was gibt es für neue Diskussionen, sowohl in Afrika wie in Lateinamerika, wie in Asien, von den Linken, von den Volkskräften, von Volksbewegungen, von den neuen sozialen Bewegungen. Was für Alternativen hat man da überhaupt, um diesen Zwängen vom Weltmarkt etwas entgegenzusetzen? Die Musik von der heutigen Sendung ist, weil es heute um Afrika geht, von einem schwarzen Jazzpianist, Thelonious Monk. Das erste Stück war Solitude, auch ein bisschen um auszudrücken, dass wir relativ allein unter uns waren in dieser Veranstaltungsreihe. Und am Schluss der Sendung hoffen wir, wenn es so kurze Zeit gibt, 5 oder 10 Minuten mit einem Studiogast zu reden, mit Peter, der einer von diesen Veranstaltungen teilgenommen hat. Und dass er als jetzt nicht Engagierten, aber Interessierten, als Linker kann man sagen, der aber nicht jetzt gross organisiert ist, was er dazu zu sagen hat, warum ist heute die dritte Welt nicht mehr, obwohl die Widersprüche natürlich noch grösser sind als früher zwischen Nord und Süd, warum ist sie nicht mehr ein wichtiges Thema der Linken, warum kommen so wenig Leute an den Veranstaltungen. Wir werden jetzt anfangen mit dem Beitrag von Peter, der geht ungefähr 3/4 Stunde und unterbrechen ihn zweimal ungefähr unterbrechen mit weiteren Stück von Thelonious Monk.
Da sagst du Bescheid, ja. Ja, Alternativen von unten. Den Begriff unten sehe ich in zwei Dimensionen. Von unten heißt aus einer Weltregion, die in all dem Elend und in all der Misere, die bereits für Lateinamerika geschildert worden ist und von der man annimmt, dass sie gar nicht mehr schlimmer werden könnte, noch schlimmer dran ist. Und zwar beziehe ich mich auf Schwarzafrika. Ich will euch nicht langweilen mit allen möglichen Zahlen und Kennziffern. Es ist euch sicherlich bekannt, dass egal, was man heranzieht, ob das Wachstumsraten sind, ob das Bruttosozialprodukt ist, ob das Arbeitslosigkeit ist, ob das Kindersterblichkeit oder was auch immer ist, in all diesen Bereichen ist Afrika auch innerhalb der dritten Welt absolut unten auf einer Hierarchie, auf einer Leiter von Wohlstand oder Nichtwohlstand. Das geht so weit, dieses diese Marginalisierung von Schwarzafrika, dass selbst von den Metropolen her das Interesse an Ausbeutung, an Gewinnmacherei dort zusehends abnimmt. Ein ganz bezeichnendes Beispiel aus jüngster Zeit. Vergangene Woche gab es einen erfolgreichen Militärputsch im Tschad. Hissène Habre, der langjährige Machthaber dort, wurde gestürzt von einem ehemaligen Militärkollegen. Mitterrand erklärt dazu, auf die Frage, warum denn Frankreich nicht interveniert habe. Man muss wissen, dass im Tschad etwa 2800 französische Soldaten stationiert sind. Auf die Frage also, warum Frankreich nicht, wie es das seit vielen Jahrzehnten tut, in solchen Fällen interveniert, antwortet Mitterrand: Die Zeiten, in denen Frankreich in Afrika interveniert hat, sind vorbei. Sicherlich ist Mitterrand nicht jemand, der einen solchen Satz aus Humanität oder pazifistischen Motiven formuliert, sondern dahinter steckt ganz einfach die Tatsache, dass diese Weltregion selbst für Frankreich absolut uninteressant geworden ist, auch als Objekt von Ausbeutung und Profitmacherei. Als Vergleich dazu, weil gerade Frankreich hier ganz illustrativ ist, in den 30er Jahren war der engste und wichtigste, auch quantitativ wichtigste Handelspartner Frankreichs Algerien. 34% des französischen Außenhandels wurde in den 30er Jahren mit Algerien abgewickelt. Zusammen mit den anderen französischen Kolonialgebieten in vor allem Westafrika hat das Mutterland, Anführungszeichen selbstverständlich, in diesen Jahrzehnten auf parasitäre Weise von seinen Kolonialgebieten praktisch leben können. Während heute selbst im frankophonen Afrika die Investitionen, der Anteil des Handels und so weiter mit Frankreich rapide am Absinken sind. Also auf dem Gebiet der Ökonomie kann Schwarzafrika lediglich als Katastrophenregion bezeichnet werden. Es gibt ein rundes Dutzend von Staaten in Schwarzafrika, in der sich die Gesellschaft und das politische System in anarchischer Auflösung befinden. Beispiele dafür sind Mosambik, Angola, Burundi und einige andere. Ein anderer Aspekt, der eine große Rolle spielt, wenn man vom Katastrophenkontinent Afrika spricht, alles spricht von der drohenden ökologischen Katastrophe, Weltklima und Ähnliches, die auch uns hier im Norden betreffen könnte. In Afrika ist die ökologische Katastrophe bereits da. Wüstenbildung, Sahelzone, Zerstörung der Wälder in Äthiopien und im Sudan, im Ostsudan und in Westäthiopien sind in diesem Jahrhundert 95% der Wälder, das sind keine Tropenwälder, zerstört worden. 160 Millionen Hektar Einzugsgebiet von Süßwasser, Flüssen, Bäche und Seen sind verseucht. Versalzung, Chemisierung von Agrarböden als Resultat von Monokultur und exportorientierter Cash-Crop-Produktion haben weite Flächen, die für die Ernährung der Bevölkerung notwendig wären, unbrauchbar gemacht. Flüchtlingsströme, Hungerkatastrophen etc. Ich brauche ja nicht die Schlagzeilen aus der Presse. Seite Ausland hier zu wiederholen. Das Ganze geht einher mit einer großen politischen Instabilität. Diktaturen in einer Anzahl, wie sie sonst nirgendwo auf der Welt mehr in dieser Konzentration zu finden sind. Eine Putschhäufigkeit, die der sogenannten Bananenrepubliken Lateinamerikas inzwischen bei Weitem übersteigt. Blutige Konflikte, zum Teil motiviert aufgrund von ethnischen und Stammesgegensätzen, wobei auch hier sicherlich, wie bei all den anderen genannten Ursachen, externe und historische Ursachen, die aus dem Kolonialismus herrühren, mit bedacht werden müssen. Die Grenzen Afrikas wurden am grünen Tisch im vergangenen Jahrhundert von den Kolonialmächten gezogen, insofern sind ethnische und Stammeskonflikte nun nicht eine spezifische afrikanische Sonderheit. Ich meine, wenn man nach Nordirland sieht, nach Osteuropa, Mittelasien und so weiter, stellt man fest, dass das ein generelles Phänomen ist, nicht spezifisch afrikanisch. Aber in dieser Konzentration und Häufung ist es, glaube ich, sonst nirgendwo auf der Welt zu erleben. Angesichts dieser katastrophischen Entwicklung spricht auch die afrikanische Intelligenz, auch die afrikanische linke Intelligenz von einem Scheitern sämtlicher politischer Konzepte, die in den letzten Jahrzehnten für Afrika diskutiert worden sind. Und insofern ist der Diskurs auch der afrikanischen Intelligenz etwas anders wohl noch als der in Lateinamerika. Er hebt sich ab, auch er hat sich abgekoppelt, wenn man so will, von den klassischen Diskursen, die in den Kategorien von links und rechts, in den Kategorien von Imperialismus und Antiimperialismus argumentieren, weil die Grundfragen, die für Afrika, für Schwarzafrika stehen, schlicht und einfach sich reduzieren auf das physische Überleben von Dutzenden von Millionen von Menschen und das Scheitern sowohl marktwirtschaftlich, westlich, kapitalistischer orientierter Konzepte eingestanden wird. Es gibt kaum noch jemanden, selbst bei IWF und Weltbank, der Meinung ist, dass diese Konzepte für Afrika angemessen wären. In den jüngeren Veröffentlichungen und Diskussionen im Rahmen von IWF und Weltbank werden jetzt Konzeptionen gesucht, zum Beispiel die Strukturanpassungsprogramme sozial abzufedern, wie man das dort ausdrückt. Aber nicht nur diese Wege oder Ansätze werden als gescheitert betrachtet. Nicht nur IWF und Weltbank geben indirekt zu, dass die Strukturanpassung in Afrika nicht funktioniert, sondern gegenteilige Effekte hervorruft. Auch klassisch linke Modelle, sei es die marxistisch-leninistischen, wie in Mosambik, in Angola, in Äthiopien und anderen Ländern, sind gescheitert und zwar in einem Maße gescheitert, dass selbst ihre Protagonisten inzwischen davon abgerückt sind, aus den Programmen, aus den Verfassungen, wird der Begriff Marxismus, Marxismus-Leninismus, Sozialismus etc. alles, was an diese Zeiten erinnert, gestrichen. Aber auch sogenannte dritte Wegskonzepte, wie etwa in Tansania mit einem kommunitären, spezifisch afrikanischen Sozialismus, wie ihn die Tansanier glaubten, verfolgen zu können, hat sich herausgestellt, auch, dass auch dieses Konzept gescheitert ist. Egal, welche Ansätze probiert worden sind, Afrika steht allenthalben am Abgrund. Zur Diskussion der Alternativen. Man geht selbstverständlich natürlich auch ab von den klassischen entwicklungspolitischen Konzeptionen, die für links und rechts eine überraschende Übereinstimmung in einigen Grundmomenten aufweisen, etwa die Verabsolutierung und das absolute Vertrauen in technologischen Fortschritt, die Identifikation von Entwicklung im Grunde mit Wachstum und Wachstum wiederum Identifikation mit Wachstum von Bruttosozialprodukt. Auch davon geht man ab und spricht davon, dass ein völlig neuer Begriff von Entwicklung her muss. Und die Diskussionen, die im Augenblick in Afrika darüber stattfinden, sind sicherlich noch nicht abgeschlossen. Es gibt kein, sagen wir mal, abgerundetes, ausgefeiltes Konzept. Aber es gibt einige Eckpunkte, die ich jetzt hier skizzieren möchte. Vorab möchte ich sagen, dass die afrikanische Linke und die afrikanische linke Intelligenz, dass auch alle diejenigen, die sich mit Entwicklungspolitik und Entwicklungsfragen befasst haben und befassen, davon abgekommen sind, eine Lösung in Form des großen Wurfs, der einen großen Lösung im Sinne eines revolutionären Umbruches, wo mit einem Schlag alles besser würde, abgekommen sind. Das, was früher sozusagen das Paradigma war, die Konzentration auf die politische Machteroberung, ist abgeschrieben. Die Erfahrungen damit, die mit in Afrika damit gemacht worden sind, sind derart katastrophal, dass man davon ausgeht, dass nur ein komplexes und schrittweises Herangehen Lösungsmöglichkeiten eröffnen wird. Die Universallösung, das Patentrezept, glaubt niemand mehr in Händen zu halten. Die Diskussion über Alternativen zu dieser nur noch düsteren und katastrophischen Zukunft Schwarzafrikas gruppieren sich um vier Eckpunkte. Das eine ist ein neues Paradigma für Entwicklung selbst. Das zweite ist der Begriff, den die Afrikaner selbst als ökologische Rehabilitation bezeichnen. Das dritte ist der Demokratiediskurs, der auch in Afrika eine ganz entscheidende Rolle in der aktuellen Diskussion spielt. Und viertens eine Rückbesinnung auf traditionelle, kulturelle afrikanische Werte, Wertvorstellungen und Normen. Ich will das jetzt etwas präzisieren und komme zu dem neuen Entwicklungsparadigma, das diskutiert wird. Wenn das Thema Demokratisierung als eigenständiges hier aufgeführt worden ist, dann heißt das nicht, dass in der Optik der afrikanischen linken Intelligenz Entwicklung und Ökonomie und Soziales abgekoppelt wäre vom Demokratiebegriff. Sie haben einen umfassenden Demokratiebegriff. Ich bitte euch deswegen jetzt mit zu bedenken, bei dem, was hier als scheinbar ökonomische und entwicklungspolitische Vorstellungen formuliert wird, dass dies zugleich auch in einem umfassenderen Sinne Demokratieaspekte mit beinhaltet. Ausgangspunkt der Debatte ist, dass man aufgeben muss. Ausgangspunkt der entwicklungspolitischen Debatte ist, dass man den Entwicklungsbegriff, wie er aus dem Westen oder aus dem Norden kommt, weil dieser Entwicklungsbegriff war ja auch im Osten vorherrschend, dass man den Entwicklungsbegriff nämlich als nachholende Entwicklung der Industrialisierung Europas, dass man den aufgeben muss. Ebenso die Fetischisierung von Wachstum und Bruttosozialprodukt, dass stattdessen sozusagen Angelpunkt für einen auf afrikanische Verhältnisse zugeschnittenen Begriff von Entwicklung sein muss, die qualitative Befriedigung von Grundbedürfnissen der Menschen. Grundbedürfnisse heißt Nahrung, Kleidung, Wohnung und Alphabetisierung und kulturelle Entfaltungsmöglichkeiten. Ein weiterer grundlegender Gedanke für alternative Entwicklungskonzeption ist die Vorstellung, dass Afrika ein planvolles Disengagement aus dem Weltmarkt betreiben muss. Planvolles Disengagement ist ein Gegenbegriff zur selektiven Zwangsabkopplung, das heißt einer von außen und den Weltmarktstrukturen aufgezwungenen Abkopplung gewisser Bereiche in Afrika, die kombiniert sind mit einer Zwangsankopplung, etwa über den Finanztransfer, über die Schulden. Dahinter steckt die Einsicht, dass die Strukturen des Weltmarktes, also die internationale Arbeitsteilung, ungleicher Tausch, dass Strukturen des Weltmarktes wesentliche Faktoren sind, die die Katastrophenentwicklung der afrikanischen Ökonomien hervorrufen. Ohne nun auf eine Autarkie oder eine völlige Abkopplung zuzusteuern, wird aber angestrebt, ein planvolles Disengagement, wie man sagt, also eine Umorientierung von Exportorientierung auf Binnenmarktorientierung, auf das, was man als Self-Reliance bezeichnet, das heißt die Stützung auf eigene Ressourcen, insbesondere und in erster Linie unabhängig werden von Nahrungsmittelimporten aus dem Norden. Das heißt sozusagen Nahrungsernährungssicherheit. Ein Element, das als drittes sozusagen dazukommt, was sozusagen dieses planvolle Disengagement ergänzen soll, ist die Integration der afrikanischen Wirtschaften untereinander, die sogenannte Süd-Süd-Kooperation. Diese drei Hauptachsen sozusagen eines alternativen Entwicklungsparadigmas werden dann ergänzt durch detailliertere Teilkonzepte, etwa alternative Sektorstrategien. Also zum einen ländlicher Sektor. Es wird eine absolute Priorität auf die Entwicklung des ländlichen Sektors gesetzt, ohne nun damit, was in einigen entwicklungspolitischen Diskussionen ja auch als Konzept einmal aufgetaucht ist, nun eine Deindustrialisierung damit befürworten zu wollen. Allerdings befürwortet man eine Neuorientierung der Industrialisierungspolitik, die sich darauf orientiert, weg von großen exportorientierten Industrieentwicklungen hin zur industriellen Selbstversorgung. Und diese wiederum in Klein- und Mittelbetrieben. Und wiederum, das ist ein weiter wichtiges Moment dieser Konzeption, mit angepassten Technologien. Also um das mal an einem Beispiel zu machen. Man soll davon wegkommen, große Traktoren und Mähdrescher zu importieren aus dem Norden, die nicht nur teuer sind, die Probleme mit Ersatzteilen bringen, sondern auch zum Teil gar nicht zugeschnitten sind und brauchbar sind für die Verhältnisse in Afrika. Beispiel, das ich gerade am vergangenen Montag wieder gehört habe aus Äthiopien. Da werden Mähdrescher exportiert nach Äthiopien. Die mähen dann das Getreide, wie das in Europa üblich ist, bis auf 15 cm ab. Nun war es aber so, dass in dieser Region, wo die eingesetzt worden sind, früher in Äthiopien, die Menschen, als sie das mit der Hand gemacht haben, das Getreide nur so hoch abgemäht haben, das Feld dann abgebrannt haben danach und die Asche dazu benutzt worden ist, den Boden zu verbessern. Mit Mähdreschern, Feldsödern. Kleines Beispiel an den nicht angepassten Technologietransfer in den Süden in ihren katastrophalen Konsequenzen sichtbar werden, in dem Fall ökonomische und ökologische Katastrophen hervorrufen. Das sozusagen einige Kernelemente eines anderen Entwicklungskonzeptes, darin enthalten sind selbstverständlich Momente von Selbstorganisation, demokratischer Selbstorganisation auf kommunaler Ebene. Denn diese Prozesse, die hier induziert werden sollen, lassen sich nicht von oben oder gar von außen, das heißt von dem Ausland, mit ausländischen Experten und ausländischer Entwicklungshilfe realisieren, sondern sie müssen auch mit eigenen Kräften, das heißt auch mit eigenen Arbeitskräften und mit eigenen Experten durchgeführt werden. Es ist ja ein großer Irrtum zu glauben, dass es in Afrika nicht genügend Intelligenz gäbe. Inzwischen, wir sind nicht mehr im Jahre 1950, inzwischen gibt es in Afrika genügend Intellektuelle und auch Intellektuelle, jetzt meine ich nicht nur in dem kulturellen Sinne, sondern eben technische Intelligenz und andere Fachintelligenz, die aber zum großen Teil arbeitslos sind, weil die Aufgaben, die sie wahrnehmen könnten durch sogenannte Entwicklungshelfer, sehr oft und sogar in der großen Überzahl humanistisch engagierte, motivierte Menschen aus dem Norden sind, die aber genau den afrikanischen Experten selbst die Arbeit und die Entfaltungsmöglichkeiten wegnehmen. Integriert in einen solchen Paradigmenwechsel für Entwicklung ist jetzt der zweite große Komplex, den ich angesprochen habe, Schutz der Umwelt und ihre Rehabilitation. Ich habe schon mal betont, in Afrika ist die Umweltkatastrophe in weiten Regionen bereits da. Da muss sie nicht erst kommen, sie braucht nicht erwartet werden, wie das für uns der Fall ist, sondern sie ist bereits da. Das heißt, das Moment der Rehabilitation der Umwelt spielt eine große Rolle. Das ist natürlich eng integriert mit ökonomischen Maßnahmen. Zum Beispiel Plantagen, Monokultur, Export, Cashcrop-Produktion kann nicht weiter Priorität in der landwirtschaftlichen Produktion sein, sondern kann allenfalls auf den zweiten oder dritten Platz verwiesen werden. Weg also auch von der Exportorientierung und hin zur Nahrungsmittelproduktion für den Eigenbedarf. Das heißt weiterhin Reduzierung der Chemisierung. Das heißt, ich habe das an diesem Mähdrescher-Beispiel gebracht, die Entwicklung von Technologien, die sowohl traditionelle afrikanische Technologien wieder in ihrem Wert erkennen, einsetzen, versuchen weiterzuentwickeln und dort, wo es notwendig ist, diese kombinieren mit moderner Technologie, die aber dazu passen muss, damit sozusagen komplementär zu traditionellen Techniken eingesetzt werden muss. Dazu gehören weiterhin große Programme der Wiederaufforstung und dazu gehört auch ein Moment von angepasster auf ökologische Probleme zugeschnittene Industrialisierung. Ich habe dieses Trinkwasserproblem genannt. Natürlich hat das natürlich gewaltige Hygieneaspekte etc. Man muss, wenn man Hygieneverhältnisse schaffen will, die halbwegs gesund sind, natürlich ein Minimum an Industrialisierung für diese Zwecke von Industrie machen, aber auch Wasserleitungen, hygienische Einrichtungen und so weiter. Das kann eben nicht jeder, um es mal ganz hart zu sagen, einfach mal in den Busch scheißen oder in den großen Elendsvierteln der afrikanischen Großstädte, wo es keine Kanalisation gibt etc. Dazu ist natürlich eine auf diese Bedürfnisse zugeschnittene Industrialisierung notwendig. Angesichts der Zeit will ich diesen Komplex jetzt verlassen und zu dem nächsten, dem Komplex der Demokratisierung kommen. Es gibt da gibt da sicherlich einen sehr deutlichen Unterschied zur Diskussion in Lateinamerika, die wir eben gehört haben. Zwar gibt es auch Interessen sozusagen von außen, das Moment der Demokratie in Afrika von außen einzuführen, und zwar in seiner klassisch westlichen Form, reduziert auf Mehrparteiensystem und sozusagen politisches Repräsentationsmodell, wie es hier in den westlichen Ländern üblich ist. Das geht sogar so weit, dass neben den anderen Formen von Konditionalisierung, die die IWF-Auflagenpolitik betreibt, inzwischen auch so etwas wie eine Demokratiekondition eingeführt wird. Das heißt also, Fresh Money fließt nur dann, wenn sozusagen Westminster-Demokratie etabliert wird. Aber insgesamt ist das ein untergeordneter, ein sekundärer Aspekt für die Demokratiedebatte in Afrika. Aus Afrika selbst kommt der entscheidende Impuls, und die Diskussion läuft darauf hinaus zu sagen, einer der wesentlichen Ursachen für das Scheitern der Entwicklungsmodelle ist ein ganz fundamentaler Mangel an Demokratie in Afrika. Nach der nationalen Befreiung, nach der Entkolonialisierung sind die damit verbundenen Hoffnungen auf Demokratisierung, egal von welchem politischen Lager, von welchem politischen Ansatz, nicht realisiert worden. Es wird auch unter Linken kritisch und selbstkritisch diskutiert, dass auch die linken Ansätze zum Teil strukturell ein Demokratiedefizit in der Anlage ihrer Politik hatten. Ich erinnere an die Formulierung von Franz Fanon, der ansonsten brillante Analysen gemacht hat, aber hier wohl einen fundamentalen Irrtum wohl begangen hat, als er sagte, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Und natürlich ist aus diesem Ansatz heraus dann auch von den Eliten des Befreiungskampfes bereits im Keim angelegt, antidemokratische Momente in die nachkoloniale Gesellschaft hinübergekommen. Die Demokratieforderung heute in Afrika scheint eine Demokratiebegriff als Grundlage zu haben, der Demokratie umfassender begreift als nur die westliche institutionelle politische Demokratie. Auch wenn Menschenrechte selbstverständlich als fundamentales Element dieses Demokratiebegriffs angesehen werden. Die Menschenrechtssituation ist in Afrika, auch das unabhängig übrigens von der Couleur des Regimes, katastrophal. Und Demokratie wird als eine authentische, auch aus afrikanischen Traditionen herauskommende Schlüsselfrage für die weitere Perspektive des Kontinents angesehen. Es gibt zwei Richtungen oder zwei Schulen in der Debatte über Demokratie. Die eine werden als die Liberalen bezeichnet, die im Grunde anstreben, Liberale, ein Ansatz, der darauf baut oder darauf setzt, dass mit der Herausbildung einer Bourgeoisie in Afrika auch die Möglichkeiten entstehen, eine Demokratisierung insgesamt der Gesellschaft in Gang zu setzen. Die afrikanischen Bourgeoisie kranken daran im Vergleich zu allen anderen in der dritten Welt, dass sie noch schwächer sind, noch unbedeutender sind und praktisch in keinem Falle in der Lage waren, ein politisches Projekt auszubilden. Das ist einer der Ursachen übrigens auch für die politische Instabilität, für die Häufigkeit von Militärregimes und militärischem Putsch. Und die Hoffnung richtet sich darauf, dass mit der Ausbildung einer starken Bourgeoisie auch ein klassischer bürgerlicher Staat entsteht und als Gegenwicht dazu auch eine Civil Society als quasi staatsfreier Raum. Also es ist durchaus nicht ein autoritäres bürgerliches Staatsverständnis, das dahinter steckt, sondern dass durchaus Momente der Debatte, wie sie auch in liberalen und sogar alternativen Kreisen in den westlichen Gesellschaften diskutiert werden, aufgreift. Diese Richtung oder diese Schule in der Demokratiedebatte hat einen großen Vorteil gegenüber der zweiten, zu der ich gleich komme, dass sie in der Lage ist, soziale Träger und soziale Prozesse dingfest zu machen, die als Basis für eine solche Demokratisierung in Frage kämen. Aus diesem Grunde wird sie auch nicht konfrontativ abgelehnt von der zweiten Richtung, zu der ich jetzt komme, die eher aus linken und zum Teil sozialistischen Traditionen schöpft. Diese zweite setzt selbstverständlich viel stärker auf die Entwicklung einer Mobilisierung dessen, was wir hier vielleicht als Basis bezeichnen würden, der verschiedenen Volksschichten. Es gab im vergangenen Jahr eine Konferenz in Arusha in Tansania, die eine Charta for Popular Participation heißt das. Wir haben das übersetzt ins Deutsche, diese Charta in unserem Infodienst, haben als Übersetzung gewählt für Popular Participation, demokratische Partizipation von unten. Dahinter steckt die Vorstellung, dass auf kommunaler Ebene sich Produzenten und Konsumenten, dass sich die verschiedenen sozialen Gruppen organisieren müssen oder sollen. In diesem Konzept spielt eine außerordentlich große Rolle die Entwicklung von Einfluss der afrikanischen Frauen. Angesichts der Zeit will ich nicht auf die Rolle der Frau in der traditionellen Gesellschaft eingehen. Man setzt auf Anknüpfungsmöglichkeiten aus traditionalen afrikanischen Gesellschaften, wo das Patriarchat offenbar nicht immer ganz so ausgeprägt war, wie das in westlichen und anderen Gesellschaften der Fall ist.